Barmherzigkeit ist auch das Thema weiterhin. Barmherzigkeit, die sich den Menschen zuwendet. Letzte Woche sprachen wir über diesen Zusammenhang aus Barmherzigkeit und Anbetung. Also, dass das zwei Standbeine sind und dass es ungesund ist, auf nur einem Bein zu stehen. Also man kann auf dieser Anbetungsschiene stehen bleiben und so auf Gott fokussiert sein, aber dann ist es so, Gott und ich, und es passiert nichts durch mein Leben. Oder man ist so sehr auf der Barmherzigkeitsschiene, dass man so aus so einem Helfersyndrom heraus agiert und ganz schnell ausbrennt und ausgepowert ist, sich irgendwann vielleicht sogar auch ausgenutzt fühlt. Und ich kann mir vorstellen, dass es schon einigen, etlichen von uns vielleicht so ging. Und dann eben aus tiefster Überzeugung sagt sie, ja! Und dieser Fokus, wenn ich mich Gott zuwende und ihn anbete und ihn schaue, verändert er mein Herz, sodass ich aus einem veränderten Herzen heraus agieren kann. Und wir sprachen zum Beispiel auch darüber, dass der Ort für Barmherzigkeit natürlich unser Herz ist, aber die ganze Infoflut überrollt uns so sehr, dass wir manchmal überhaupt nicht wissen, wo soll ich mich jetzt hinwenden mit meinem barmherzigen Herz? Was lasse ich an mich ran? Es überfordert mich so sehr, es überflutet mich so sehr, ich mache mal meine Schotten dicht. Und dass die lokale Gemeinde, die lokale Kirche der Ort ist, an dem Barmherzigkeit gelebt wird, durch verschiedene Tätigkeiten. Also sei es dadurch, dass Kirche ein Ort ist, wo jeder willkommen sein kann. Sei es dadurch, dass Kirche ein Ort ist, wo man einander begleitet, wo man einander auch Feedback gibt, wo man miteinander unterwegs ist, wo man voneinander hört, wo man sagt, komm doch zum Fußball gucken vorbei. Das war ein bisschen Opfer für mich, weil ich gucke gar nicht gern Fußball. Aber deine Leidenschaft hat mich angesteckt. Aber hallo. Also, dass die Kirche, der Leib Christi, der lokale Leib Christi, weil auch da wieder die Kirche, wenn wir darüber sprechen, dann ist das oft was so völlig losgelöstes. Die Kirche und ihre ganzen Probleme. Die Kirche und das, was sie alles vertuscht. Hey, wir sind alle Kirche. Und ich glaube, jeder von uns hat genug Dreck am Stecken, den wir manchmal gerne vertuschen würden, oder? Mal mehr, mal weniger. Oder auch tun. True. Wir alle sind Kirche. Aber echt. Wir wollen aber bei diesem Thema Barmherzigkeit noch weiterbleiben. Und heute geht es um den Preis der Barmherzigkeit. Und die Frage, sind wir bereit, den Preis zu zahlen? Tananan. Stellen Sie sich jetzt hier spannende Musik vor. Wir starten mit einer Geschichte, die richtig, richtig bekannt ist. Aus Lukas 10. Das ist nämlich das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, Samaritaner, Mann aus Samarien. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus entgegnete, du, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Auch da wieder seht ihr diese Waage aus einerseits Gott lieben, also Anbetung, sich Gott wirklich hingeben und andererseits Barmherzigkeit leben, nämlich seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Und daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Man muss sich vorstellen, Jerusalem liegt bei etwa 790 Metern über Meeresspiegel, relativ hoch. Und Jericho liegt im Jordantal, das heißt, man läuft hinunter. Es ist eine relativ hügelige Landschaft und es sind etwa knapp unter 30 Kilometer zu Fuß. Für einen geübten Wanderer, und ich nehme an, zu der Zeit waren so ziemlich alle, die irgendwo hinkommen wollten, geübte Wanderer, war das also in einem Tag durchaus zu schaffen, brauchte aber schon etliche Stunden. Also es war nicht mal eben so ein Hopp, ach jetzt bin ich in Jericho, sondern da musstest du natürlich ein Ziel vor Augen haben, einplanen, wann gehe ich los, am besten nicht zur prallen Sonntag, zur prallen Mittagshitze, am besten gehe ich wahrscheinlich eher so im Morgengrauen los, dann bin ich zur Mittagshitze in Jericho angekommen, rechnen wir mal mit ungefähr 6 bis 7 Stunden, wenn man nicht zu lange verweilt und Päuschen macht, dann kommt es ungefähr hin. Die Gegend dort war sehr zerklüftet, sehr hügelig. Und damit auch gar nicht so ungefährlich. Aber es ist ja klar, dass man, wenn man nach Jericho will, zu Fuß, nicht außen rum geht, um diese Hügellandschaft zu vermeiden, sondern wir tendieren dazu, uns den direkten Weg auszusuchen. Also, ein Mann ging von Jerusalem oben nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Lina würde jetzt fragen, was sind denn Wegelagerer? Und ich würde ihr antworten, Lina, das sind Banditen. Das ist nämlich ein Lieblingswort von ihr. Bandieb. Das sind Bandiebe. Das sind Räuber. Er wurde unterwegs dort überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen, dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Da er den Weg herabkam, nehme ich an, der will auch nach Jericho. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Wenn ich Jesus wäre, ich hätte, glaube ich, richtig viele so dramatische Pausen reingebaut, um es so klingen zu lassen. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien und die Menge wahrscheinlich so, Samarien. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Ich vermute, dass es sowas wie Myrrhenöl oder so gewesen sein muss. Irgendein ätherisches Öl, das desinfizierend wird. Wahrscheinlich Weihrauchöl, Myrrhenöl, irgendwie sowas wurde zu der Zeit genutzt, um Wunden zu desinfizieren, zu reinigen und ihnen gut zu tun. Und Myrrhe zum Beispiel hilft bei Hautdingen. Er versorgt ihn also mit Öl und Wein auf seinen Wunden, er verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, er war kein geübter Wanderer, er war ein geübter Reiter, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Wir erinnern uns, dieser Mann hat nichts mehr. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Diese Geschichte, die beeindruckt mich total. Wir haben hier die Geschichte Und Jesus malt so ein buntes Bild für die Menschen seiner Zeit, damit sie auch wirklich verstehen, was er ihnen transportieren möchte. Er wählt ja die Protagonisten dieser Geschichte ja nicht von ungefähr. Sprich, da ist jemand, der möchte aus Jerusalem nach Jericho, vermutlich ein Jude. Der macht sich auf den Weg nach Jericho, wird überfallen auf diesem Weg in diesem zerklüfteten Land. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zuhörer, die ja alle wirklich richtig fromme, ordentliche, gute Juden waren, sich gedacht haben, aha, say no more, Jesus, ich verstehe schon, was du sagen willst. Da ist er halt von Samaritanern überfallen worden, ne? Schlimmes Volk. Ganz, ganz üble Leute. Man muss nämlich wissen, dass zwischen den Juden und den Samaritanern, das war bittere Feindschaft. Das war nicht einfach nur so, na, die sind ein bisschen schräg, sondern die waren einander echt verfeindet. Die Samaritaner, kannst du bitte das erste Bild einmal ranschmeißen? Die Samaritaner, die, wie man sieht hier, Samaria im oberen Bereich. Wo ist der Schirm? Der ist noch da hinten, genau. Wir haben dazugelernt, wir haben da hinten irgendeinen Schirm, den jemand vergessen hat und den kann man gut nutzen, um das zu zeigen. Ich danke dir ganz herzlich. Wir haben hier Samaria. Hier ist Jerusalem. Und der Weg ging hier nach Jericho, ins Jordantal. So. Und die Samaritaner, die hatten zum Beispiel ihr Heiligtum nicht wie die anderen Juden in Jerusalem, sondern ihr Heiligtum befand sich hier in Sichem. Da hatten sie ihre Kultstätte, ihre Anbetungsstätte. Die Samaritaner, die hatten auch nicht den gesamten Umfang an Talmud und an Torah und weitere Schriften, zum Beispiel auch die Psalmen, die Propheten, sondern die Samaritaner, die hielten sich lediglich an die 5 Bücher Mose, also sprich an das Gesetz. Und damit war den Juden ganz klar, Frevler, die glauben nicht richtig, die sind totale Sünder, die sind nicht nur komisch, sondern die spotten Gott. Das geht gar nicht. Und die Samaritaner waren ja genauso überzeugt davon, nee, die Juden, die machen es nicht richtig. Die haben sich ja noch lauter Sachen dazugepackt. Wir haben die einzig wahre, richtige Lehre. Bitte? Das reine Wort. Und ich stelle mir das, genau, unverfälscht. Ich stelle mir das dann eben so vor, Jesus erzählt diese Geschichte. Er hat so lauter Elemente da drin, die echt triggern, die Menschen echt anpieksen. Ich könnte mir vorstellen, wenn er die Geschichte heute vielleicht erzählen würde, dass er anstatt des Samaritaners, das wird ja heute niemandem irgendwas sagen, dass er anstelle des Samaritaners vielleicht einen Palästinenser nehmen würde. Und wenn es dich irgendwie unangenehm anpiekt, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie es den Juden damals gegangen sein muss. Bitte, was? Wer kam vorbei und hatte Erbarmen? Wir haben den Priester da. Der Priester, der in das Heiligtum darf. Der Priester, der Mittler zwischen dem Volk und Gott ist. Der Priester, der als Vorbild fungiert. Und er geht vorbei. Warum? Weil er nicht bereit ist, den Preis zu zahlen. Was wäre der Preis für ihn gewesen? Er hätte riskiert, als unrein zu gelten. Er hätte riskiert, seinen Beruf nicht mehr ausüben zu können. Er hätte riskiert, sein Ansehen zu verlieren, seinen Stand zu verlieren. Am Priestertum hing nämlich auch Wohlstand, Ansehen. Der Preis war ihm zu hoch. Selber unter die Räuber zu fallen war auch eine Option, aber ich glaube, diese Option, die kannte man, wenn man diesen Weg ging. Ne? Ach so, ja, klar. Und genauso mit dem Leviten, ein Tempeldiener. Ihm war der Preis genauso zu hoch, denn er hätte ebenfalls Unreinheit riskiert. Da liegt jemand, er wäre mit Blut in Kontakt gekommen. Und es ist ganz klar, kommst du mit Blut in Kontakt, bist du unrein. Vielleicht hatte er auch Angst, unter die Räuber, unter die Bandibe zu geraten. Was auch immer ihn dazu bewogen hat, weiterzugehen, diese beiden Männer Gottes, die das Gesetz kannten und das Gesetz auch, die Schriften auch über das mosaische Gesetz hinaus kannten, haben beide entschieden, wir gehen weiter. Und die beiden kannten vermutlich auch Hesekiel, in dem es, der schreibt, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und sie sind weitergegangen. Und dann ist da dieser Samaritaner. Er lässt sich von seinem fleischernen Herz lenken. Er lässt sich von Erbarmen lenken. Er lässt sich von Barmherzigkeit lenken. Er hält inne. Er lässt sich ausbremsen. Da ist er auf seinem Esel unterwegs. Und ich finde, Esel haben so einen schlechten Ruf. Esel sind super Tiere. Und können auch recht flott unterwegs sein. Ich hab's ausprobiert. Er ist auf seinem Esel unterwegs, auf seinem Edelesel unterwegs und er lässt sich dennoch ausbremsen. Und ich finde, das ist schon so der erste Punkt, wo wir aufhorchen dürfen. Er lässt sich unterbrechen. Er hat doch ein Ziel vor Augen und der denkt sich doch auch, ich möchte hier schnell weg, ich möchte super gerne zügig in Jericho ankommen. Ich will hier auch nicht unter die Banditen geraten, die hinter jedem Stein lauern können. Er hat ein Ziel vor Augen, aber er hält inne. Er lässt sich von dieser Not, die ihm da begegnet, ausbremsen. Dann, er bezahlt den Preis. Erstens, er versorgt die Wunden, also er macht auch die unangenehme Arbeit. Er kommt mit dem Blut des Mannes in Kontakt. Er hat offensichtlich was dabei gehabt, was vielleicht hat er tatsächlich vorgesorgt. Vielleicht hat er sich gedacht, ey, wenn mir was passiert, wenn ich vom Esel falle, wäre es doch ganz gut, ich hätte ein bisschen Öl dabei und ich hätte Wein dabei, um meine Wunden zu versorgen. Und das hat er hergegeben, er hat ihn versorgt, er hat erste Hilfe geleistet. Und dann lädt er ihn auf sein Reittier auf und entscheidet sich, ab jetzt bin ich gut zu Fuß. Ich nehme dich mit. Ich lasse dich hier nicht liegen. Ich überlasse dich nicht deinem Schicksal. Er bringt ihn zu diesem Gasthaus und übergibt ihm den Wirt da. Und jetzt wird's spannend. Er investiert sogar noch mehr. Er lässt nicht zu, dass nur sein Herz berührt wird und sein Hab und Gut, sondern er lässt auch zu, dass sein Portemonnaie berührt wird. 2 Denare gibt er dem Wirt schon mal für die Versorgung. Das sind 2 Tagelöhne. Das ist der Lohn eines der gesamte Lohn für einen Tag Arbeit eines Tagelöhners. Gut, zugegeben, Tagelöhner waren jetzt nicht die Top-Verdiener. Dennoch zeigt es, das war ein enormer Invest. 2 Denare hinzublättern und zu sagen, wenn das nicht reicht, dann gebe ich dir noch mehr. Ich komme für die Versorgung dieser Person, deren Namen ich nicht kenne, von der ich keine Ahnung habe, was ihm alles geschehen ist, was seine Absichten waren. Hey, vielleicht war das ja überhaupt kein guter Mensch, der da lag. Wissen wir ja nicht. Wir wissen nichts über diesen Menschen, außer, dass er von Jerusalem nach Jericho wollte und unter die Banditen geraten ist und danach nichts mehr hatte, halb tot. Das ist alles, was wir von ihm wissen. Mehr wissen wir nicht. Keine Ahnung. Vielleicht war er ein ganz doofer Mensch. Aber das ist diesem barmherzigen Samaritaner völlig egal. Er bezahlt den Preis. Ihm geht es nicht darum, was kommt dabei für mich heraus. Und das finde ich absolut beeindruckend. Geschichte Nummer 2, die ich mitgebracht habe, aus Markus 2. Ach so, warte mal, kannst du bitte noch einmal das 2. Bild reinschmeißen? Ich habe zur Veranschaulichung ein Bild mitgebracht. Das ist von 1836, meine ich. Und da sieht man eben noch, wie der Samaritaner die Wunden versorgt, die jetzt nicht dargestellt sind. Das ist so ein etwas geschöntes Bild. Man sieht den Leviten mit der Schriftrolle. Also er hat, das finde ich so schön in diesem Bild, deswegen habe ich es ausgewählt, er hat seine Nase im Gesetz. Er ist ein rechtschaffender, richtig gläubiger, frommer Mann. Er hat seine Nase im Gesetz und dennoch zieht er weiter. Und da hinten im Hintergrund sieht man dann noch den Priester mit seinem Priesterturban angedeutet. Und der edle Esel. Na, also wartet mal, ich habe doch den Schirm. Tada! Der Schirm. Hier. Da sieht man, da oben leuchtet so der Turban, den er aufhat. Da ist der Priester, der schnell weiter eilt. Genau. Die nächste Geschichte aus Markus 2 lese ich euch auch mal vor. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Machen wir erstmal Punkt bis dahin, weil unser Fokus ja heute auf den Freunden ist und nicht so sehr auf den Gelähmten. Du kannst gerne das Bild dazu an die Wand schmeißen. Vier Freunde nehmen einiges auf sich. Vier Freunde schleppen ihren Freund herbei. Vier Freunde bemühen sich, durchzukommen. Die Not ihres Freundes ist ihnen nicht egal. Sie nehmen dafür einiges auf sich. Sie sind bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. Erstens, sie sind bereit, körperliche Arbeit zu leisten. Anscheinend braucht es vier Mann, um den und seine Matte zu transportieren. Vielleicht war es heiß. Dann war da ein Riesengedränge, ein Riesenauflauf. Und kennst du das, dass du schon mal in der Schlange gestanden hast und ewig auf etwas gewartet hast? Dass du ewig gewartet hast, dran zu kommen? Und dann kommt jemand und geht ganz dreist an dir vorbei, weil er oder sie der Meinung ist, mein Bedürfnis hat jetzt gerade Vorrang. Kennst du dieses Gefühl? Das löst doch was in dir aus. Und da sind diese vier Typen, die haben in Kauf genommen, eine ganze Menge Leute zu erzürnen, indem sie sich vorgedrängelt haben. Da ist eine Riesenmenge Menschen. Das Haus war voll, ums Haus herum war voll, man kam nicht voran. Jesus ist da und predigt und die Menschen wollen alle was von ihm. Und dann haben diese vier Typen die Dreistigkeit zu sagen, dann finden wir einen anderen Weg, jetzt unseren Freund zu Jesus zu bringen, weil seine Not uns nicht egal ist. Wir nehmen in Kauf, dass diese, keine Ahnung, wie viele Leute es waren, 50, 100, 150, wir wissen es nicht. Aber wir nehmen in Kauf, dass diese Menschenmenge sauer auf uns wird, uns vielleicht auch eine auf die Schnüss gibt. Wir gehen jetzt mit dem aufs Dach und sorgen dafür, dass der zu Jesus kommt. Wir sind bereit, diesen Preis zu zahlen. Wir sind bereit, für diesen Freund diesen Mehraufwand zu betreiben. Und mehr noch, wir sind bereit, für ihn zu glauben, wo er vielleicht keinen Glauben mehr hat. Jesus hat ihren Glauben gesehen. Da kommt nämlich diese geistliche Komponente auch hinein. Vielleicht war der schon echt hoffnungslos. Und dann sind seine Freunde geistlich für ihn in die Bresche gesprungen. Und das beeindruckt mich zutiefst. Jesus nachzufolgen und sich berühren zu lassen von der Not, kommt mit einem Preis. Und der Preis ist ziemlich individuell, weil wir alle unterschiedlich aufgestellt sind. Ich möchte euch eine Story von mir gestern erzählen. Ich hatte gestern nicht unbedingt eine Glanzstunde. Ich war so ein bisschen müde und hatte dann einiges erledigt und war total froh, nachmittags nur ein Kind beaufsichtigen zu müssen, nämlich das jüngste Kind. Und habe gedacht, wow, Jackpot, richtig, richtig gut. Und wir hatten es gemütlich, es war schön ruhig, wir waren entspannt, sie hat gespielt, ich konnte vor mich hinwerkeln. Richtig chillig, richtig cool. Und dann klingelt es an der Tür. Das kam mir sehr ungelegen. Ich war innerlich nämlich auf meinem Weg nach Jericho. Ich hatte ein Ziel vor Augen. Für mich war klar, ich möchte jetzt das hier erledigt haben, ich möchte das abhaken können und ich möchte meine Ruhe haben. Ich habe das verdient, hier meine Ruhe zu haben. Habe ich, jawohl. Und dann, wer wagt es zu klingeln? Und ich habe dann gedacht, ich habe erstmal durch das Schlüsselloch geguckt, ganz klein, heimlich, bin ich wirklich so leise wie unsere Katzen dahin geschlichen und habe durchgeguckt und nichts gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, cool, die Person ist gegangen. Yes. Und bin also wieder weggegangen. Und dann hatte ich diese Stimme in mir, die auf einmal sagte, und was, wenn jemand Hilfe braucht? Mein erster Impuls war, nicht um diese Zeit. Kommt mir ein bisschen ungelegen. Wer soll denn um diese Zeit, keine Ahnung, 16.30 Uhr Hilfe brauchen, bitte? Na, also kein normaler Mensch braucht um 16.30 Uhr Hilfe. Und da war wieder diese Stimme, was, wenn jemand Hilfe braucht. Geklingelt hat es auch nicht nochmal, dann bin ich halt wieder zurückgelatscht und mache die Tür auf und da steht ein kleiner Junge vor mir, Tränen überströmt und zittert und kriegt kein Wort raus. Und ich sage, hey, komm erst mal rein, was ist denn los? Und es stellt sich raus, durch ein Missverständnis wurde er vergessen abzuholen. Und die gesamte Familie ausgeflogen. Und er steht da und sagt, kannst du bitte meine Mama anrufen? Und ich sage, na klar kann ich deine Mama anrufen. Komm rein, zieh dich aus, setz dich hin, erstmal was zu trinken und so weiter. Man ist sofort in so einem Modus. Hey, aber es ist ein bisschen ätzend, dass ich diese Stimme Gottes in meinem Ohr brauchte, der gesagt hat, hör mal, hallo, vielleicht braucht da jemand Hilfe. Lass dich doch unterbrechen. In deinem Gang nach Jericho. Jesus nachzufolgen kostet uns einen Preis. Und die Frage ist, was darf es mich kosten? Und das klingt total konträr zu dem, was unsere Gesellschaft uns erzählt. Wo wir die ganze Zeit, also in den letzten 10 Jahren bestimmt, wo das Wort Achtsamkeit so überstrapaziert wurde, hin zu einem, ich drehe mich egozentrisch nur noch um mich selbst. Versteht es nicht falsch, ich finde es wichtig, dass wir auf unsere Gesundheit achten. Ich finde es wichtig, dass wir emotional heil werden. Ich finde es wichtig, dass wir an unserer Entwicklung arbeiten. Aber wie leicht rutscht man in diesen Teufelskreis aus egozentrischem um sich selbst kreisen. Das passiert schleichend und plötzlich steckt man drin. Ah nee, ich kann jetzt nicht, weil mir geht's nicht so gut. Und so, das kenne ich von mir selbst. Also ich bin jetzt hier nicht jemand, der mit dem Finger zeigt. Ich kenne das von mir selbst. Ah, ich muss mich jetzt erstmal ausruhen. Oder auch gestern eben. Ich habe ein Recht darauf, nur ein Kind hier betreuen zu müssen und meine Ruhe zu haben. Dieses, wir kennen das auf einer großen Ebene von Staaten, USA first, oder auch Parteien in Deutschland, die sagen, Deutschland zuerst. Und das erleben wir ja gerade in Europa von Staat zu Staat zu Staat und merken, welche vergiftende Atmosphäre das schafft. Und auf einer Mikroebene erleben wir das aber auch in unserer Gesellschaft. Ich muss jetzt erstmal für mich selbst sorgen. Es ist ein Satz, den ich richtig oft zu hören bekomme. Ich muss mich jetzt erstmal um mich selbst kümmern. Und wir haben diesen Gedanken von, ich muss erstmal selbst optimiert werden, bevor ich irgendetwas weitergeben kann. Und wisst ihr, wenn wir nämlich damit beschäftigt sind, unser Bedürfnisfass immer voll zu halten, dann ist das ein Dauerjob. Wenn wir nicht lernen, dass wir in Zyklen leben. Und da schauen wir nämlich auf Jesus wieder. Wie hat Jesus es denn gemacht? Ich kriege nämlich ganz oft das Argument, wenn jemand sich aus irgendwas rauszieht, ja, aber Jesus ist auch zum Beten in den Garten gegangen und so. Hey, natürlich. Aber das hat er halt gemacht, nachdem er 5000 Leute da bespaßt hat. Nachdem er jeden weggeheilt hat. Nachdem er sich den Leuten zugewandt hat. Da hat er sich dann zurückgezogen. Jesus hat diesen diesen Rhythmus, es ist mehr ein Rhythmus als eine Balance, diesen Rhythmus aus Hingabe und Auffüllen vorgemacht. Diesen Rhythmus aus, ich gebe mich Gott hin, ich folge ihm nach und lasse zu, dass ich gelehrt werde und ziehe mich dann zurück, um mich wieder auffüllen zu lassen. Und ich merke aber gesellschaftlich, ich bin ja relativ viel auf Social Media unterwegs, was wir gesellschaftlich vorgegaukelt bekommen ist, dein Bedürfnisfass muss immer gut gefüllt sein. Es muss immer gut gefüllt sein. Und das ist sau anstrengend. Es ist sau anstrengend, dieses Fass gefüllt zu haben. Denn unsere Gier in jeglicher Hinsicht ist ja wirklich unermesslich. Und schöpft immer neue Gier dazu. Theoretisch wird das Fass immer größer und du hast immer mehr zu befüllen. Und irgendwann mal ist das Fass so groß, dass du dich wirklich darin verlierst und merkst, das ist eine never-ending story. Und die Herausforderung ist, diesen Rhythmus zuzulassen und da weise darin zu werden. Von dem Samaritaner lesen wir ja auch nicht, dass er permanent irgendwelche Leute aufgegabelt hat. Das ist ja eine punktuelle Geschichte. Und danach ging er ja auch seinem Tagwerk weiter. Er hat ja sein Ziel immer noch erreicht und verfolgt. Aber er hat sich unterbrechen lassen. Und es ist unsere Herausforderung, an der Stelle weise zu werden und von Jesus zu lernen. Und gleichzeitig ruft Jesus uns dazu auf. Er sagt in Markus 8, Vers 34, dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen, sprich meinen Weg gehen. Na, dann schauen wir mal in die Evangelien. Was war denn Jesu Weg? Wenn du es beschreiben willst, dann ist das jetzt nicht so, als könntest du da irre Werbung für machen. Du könntest damit nicht auf Social Media sagen, super gut. Im Gegenteil. Es ist ein Weg voller Hingabe. Ein Weg voller Ausrichtung auf Gott, um seinen Willen zu erkennen und den dann umsetzen zu können. Und es hat einen anderen Fokus. Seine Bedürfnisse werden von Gott gefüllt. Jesus hatte, was er brauchte. Vielleicht hatte er nicht zwingend, wenn ich es jetzt aus menschlicher Sicht betrachte, was er wollte. Vielleicht aus jünger Sicht. Ach, mein Haus ist irgendwie, also das könnte 3 Zimmer mehr noch gebrauchen, weil meine Schwiegermutter wohnt ja auch noch bei mir. So, ne? Sondern sein Fokus ist, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und durch wen geschieht dein Wille? Durch mich. Will ich sein Nachfolger sein? Ist das mein Fokus? Dann nicht so sehr dieses Bedürfnisfass und meine Bedürfnisfässer, alter Falter. Also da könnte ich echt die ganze Pfalz mit überfluten. Weil gefühlt fallen mir 1000 Dinge auf, die ich bräuchte. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, es geht so viel mehr wirklich darum zu schauen, auf Gott zu schauen und sich auch vom Heiligen Geist nutzen zu lassen. Und es geht nicht darum, sich nicht weiterzuentwickeln. Es geht nicht, also hört es nicht mit Appellohren im Sinne von, wir müssen jetzt alle ranklotzen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir einen gesunden Rhythmus lernen. Ein Rhythmus, der nicht um uns kreist, sondern um Gottes Willen in unserem Leben kreist. Das verändert meinen Fokus. Deshalb fand ich die God-Story so schön, die du erzählt hast, ne? Wo du sagst, eigentlich musste ich jetzt arbeiten. Und der Tag war innerlich doch schon gelaufen. Und dann aber den Fokus auf Gott zu legen und plötzlich wird was freigesetzt. Genauso deine God-Story. Na, ich hatte hier viele Gespräche und habe dann noch gearbeitet. Und normalerweise nach so einem Tag schlafe ich schlecht. Das ist die Norm. Gottes Gnade ist aber, du hast dennoch gut geschlafen. Und es hat dich auch was gekostet, hier zu sein. Und ich erlebe das immer wieder. Ich erlebe es gerade im Generationencafé. Das kostet mich richtig viel. Vor 2 Wochen stand ich hier und es wollten 3 Leute gleichzeitig ihre gesamten Seelen Ballast bei mir abladen, während ich eigentlich Kaffee machen wollte. Boah, das kostet mich was. Da wird mein Fass richtig leer gesogen. Aber ich weiß, in dem Moment bin ich genau in dem, was Gott für mich hat. Und danach ist für mich die Zeit, mein Fass wieder zu füllen. Und das Ding ist aber, nicht ich fülle mein Fass. Wenn ich versuche, mein Fass zu füllen, ist es ganz oft, ja, der Jörn kennt mich. Wenn ich versuche, mein Fass zu füllen, ist es ganz oft teuer. Entweder, weil ich gerne was kaufe oder weil ich mir ein neues Hobby aussuche. Und Hobbys sind teuer. Das ist meine Art, natürlich mit Dingen klarzukommen. Und meine Herausforderung ist es auch zu lernen, nicht ich fülle mein Fass. Gott füllt mein Fass. Er füllt mein Fass. Denn ich bin Jesu Nachfolger. Wir leben nicht für uns selbst, sondern wir leben um seinetwillen. Und es verändert alles. Und dann kommt da in all der Herausforderung, in all der Schwere, in all dem Struggle, den wir so erleben, kommt immer wieder dieses Gefühl von, ja, ich bin an genau dem richtigen Ort. Ich bin in genau der richtigen Tätigkeit. Und ja, es gibt Momente, da möchte ich weitergehen. Meine Nase in eine Schriftrolle stecken. Und sagen, ich hab's nicht gesehen und nicht gehört, ich gehe so schnell weiter. Diese Momente gibt es. Es gibt Momente, wo ich weglaufen möchte, na klar. Wer hat die denn nicht? Aber ich weiß, ich möchte aus dem leben, was Gott für mich hat. Und ich weiß, ich möchte, dass Gottes Barmherzigkeit mich lenkt. Ich möchte kein steinernes Herz haben, an dem alles abperlt, sondern ich möchte die Gefahr eingehen, dass es meinem Herzen ganz schön wehtut. Wenn es Jesus wehtun durfte, wenn er den Menschen begegnet ist, kann ich davon ausgehen, dass es mir auch wehtun wird. Jesus spricht davon, ein Kreuz auf sich zu nehmen. Und es tut manchmal weh. Wie muss dieser Samaritaner erschaudert sein, als er gesehen hat, wie dieser Mensch zugerichtet worden ist? Ich glaube nicht, dass es so ästhetisch war wie auf diesem Bild, das ich gerade gezeigt habe. Sie haben ihn halbtot geschlagen. Wie muss es ihn erschaudert haben, so ein völlig zerschundenes Gesicht zu erleben? Aber auch erlebe ich, wenn ich mit der Not von Menschen, auch seelischen Nöten und ihren Geschichten in Kontakt komme, es tut mitunter weh. Und mitunter hören wir Geschichten, wo wir hinterher denken, Jesus, am liebsten würde ich das aus meinem Kopf löschen. Es tut so weh, das zu hören. Da ist so viel Schmerz, so viel, und es löst in mir auch eine Frustration aus. Manchmal möchte ich das auch nicht. Aber ich bin bereit, mein Herz immer wieder brechen zu lassen. Weil ich weiß, dass er das für mich wieder zusammenhält. Jani. Und ich habe ja vorhin gesagt, du kannst schon hoch. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es für jeden individuell herausfordernd ist und der Preis für jeden individuell auch ist. Für mich ist es Zeit, die mir sehr kostbar ist. An Geld hänge ich nicht so. Also sonst würde ich es auch nicht so ausgeben. Aber Zeit ist mir zum Beispiel sehr kostbar. Jemand anderem ist vielleicht die Privatsphäre sehr kostbar. Oder jemandem ist vielleicht Kohle sehr kostbar. Vielleicht ist es aber auch die Perfektion, die einem kostbar ist. Dass man sagt, oh, das und das und das und das und das und das und das habe ich alles noch zu erledigen, bevor ich mich irgendjemandem zuwenden kann. Kann ja auch sein. Ich weiß es nicht, was es für dich ist, aber es ist so die Frage, wo fordert Jesus dich heraus? Wo möchte er gerne an deinem Herzen eine kleine OP machen? Wo haben sich vielleicht Steine abgelegt? Herzenssteine. Bestimmt genauso fies wie Nierensteine. Wo möchte er sie herausoperieren? Wo erfordert es deinen Mut, ihm nachzufolgen und Barmherzigkeit fließen zu lassen? Barmherzigkeit fließt aus unserem Herzen heraus. Es fließt durch unsere Hände, manchmal auch durch unsere Taschen. Wo fordert Jesus dich heraus? Was darf es uns kosten, ihm nachzufolgen?